In dieser Folge gehen wir zurück zur sogenannten ersten deutschen Demokratie. Wie war die Weimarer Republik aufgebaut? Was waren ihre Konstruktionsfehler? Und wie hat das die Bundesrepublik Deutschland geprägt, die nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist? Unter anderem diese Fragen werden heute unser Thema.
Und damit herzlich willkommen zu Drittstimme, dem Podcast zum politischen System Deutschlands. Wir werden hier verschiedene Aspekte des politischen Systems in Deutschland erklären und vertiefen, aber auch ein paar ganz grundsätzliche Punkte besprechen. Die einzelnen Folgen kann man natürlich unabhängig voneinander hören, aber sie hängen durchaus auch zusammen. Denn die Institutionen, über die wir hier sprechen, interagieren natürlich im politischen System. Das heißt, zum Beispiel ist die Bundesregierung eng mit dem Bundestag verknüpft, in dem wiederum Parteien eine wichtige Rolle spielen. Für ein tieferes Verständnis kann es also schon sinnvoll sein, nicht nur eine einzige Folge zu hören. Wie der Name schon sagt, sind wir in dem Podcast zu dritt und stellen uns einmal ganz kurz vor. Möchtest du anfangen, Miriam? Dich haben wir gerade schon gehört.
Ja, hallo. Ich bin Miriam. Ich habe den Bachelor Sozialwissenschaften an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf studiert und 2019 absolviert. Und jetzt studiere ich den Master Politikmanagement an der Universität Duisburg-Essen.
Mein Name ist Stefan Marschall, ich bin Professor für Politikwissenschaft an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf.
Und ich bin Viktor und studiere Sozialwissenschaften im Bachelor an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Die Weimarer Republik existierte von 1919 bis 1933, also bis zur Machtergreifung von Hitler. Die moderne Bundesrepublik wurde dann ja erst 1949 gegründet. Warum ist es überhaupt sinnvoll, vor dem Zweiten Weltkrieg zurückzugehen, um das politische System Deutschlands, in dem wir heute leben, zu erklären, Herr Marschall?
Ich denke, das gilt für jedes politische System, dass man es nur verstehen kann, wenn man einen Blick auf die Geschichte und die Vorgeschichte des Systems werfen kann. Und das ist etwas, was wir in vielerlei Hinsicht ja auch immer das aus der Geschichte lernen nennen oder das nennen, was halt ja Modelllernen ist oder auch Fahrtabhängigkeit. Das bedeutet, dass sich politische Systeme auf einem Weg befinden, der vorgezeichnet ist von Entscheidungen, die vor langer Zeit mal getroffen wurden. Das bedeutet, dass man ja die Geschichte vor sich hat, wenn man ein neues System kreiert, dass man ja bestimmte Rahmenbedingungen vorfindet und nicht in einem luftleeren Raum ein System entwickeln kann, ein politisches System, eine Verfassung entwickeln kann. Und all das spricht dafür, dass man auf diesen Pfad genau schaut, auf dem sich ein politisches System bewegt hat, ein Land bewegt hat zuvor und entsprechend versucht, dann zu verstehen, warum ein politisches System so aussieht, wie es aussieht.
Jetzt ist es ja nicht so, dass alle Tage ein neues politisches System erstellt wird. Was bedeutet das denn jetzt eigentlich konkret für die neue Ausgestaltung eines Systems, dass man nochmal zurückguckt? Also was hält man sich da genau vor Augen?
Ja, es ist ja so, tatsächlich ein politisches System, das fällt ja nicht vom Himmel und eine Verfassung wird ja nicht einfach mal von null an einfach gemacht, sondern da ist ja irgendwas vorher passiert. Es gibt ja einen Anlass, einen bestimmten Kontext, einen Zusammenhang, in dem ein politisches System entsteht oder eine Verfassung geschrieben wird. Und diese Verfassung schreibt man natürlich oder kreiert man in der Form, dass man auch schaut, was ist bisher gewesen, was ist bisher in der Geschichte gelaufen, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, gibt es irgendwelche Vorlagen, die man verwenden kann, gab es schon mal eine Demokratie, auf die man sich in irgendeiner Form beziehen kann, von der man lernen kann. Und in der deutschen Geschichte ist es einfach die Weimarer Republik. Das ist die erste deutsche Demokratie gewesen. Und als dann nach dem Zweiten Weltkrieg die zweite deutsche Demokratie geschaffen wurde, die Bundesrepublik Deutschland, hat man sich natürlich gefragt, was kann man von dieser ersten Demokratie lernen?
Dann können wir ja tatsächlich mal genau darauf schauen, also auf die Fehler oder Konstruktionsfehler der Weimarer Republik. Es gab ja ein direkt gewähltes Parlament, den Reichstag, und einen direkt gewählten Reichspräsidenten. Das ist doch eigentlich nicht problematisch, oder?
Nein, das ist überhaupt nicht problematisch und das ist recht typisch für viele Systeme, die wir heute ja auch kennen, viele Demokratien, die wir heute kennen, dass es ein direkt gewähltes Staatsoberhaupt gibt und auf der anderen Seite ein Parlament, das direkt vom Volk gewählt wird. Also wir bezeichnen das als semipräsidentielles System oder als präsidentiell-parlamentarisches System oder parlamentarisch-präsidentiell, wie auch immer. Auf jeden Fall ist das eine gängige Staatsform, die wir kennen, die wir heute noch kennen und die überhaupt nicht dagegen spricht, dass es sich hierbei um eine stabile Demokratie handeln könnte. Und deswegen ist es ja besonders spannend zu schauen, warum war die Weimarer Republik keine stabile Demokratie, warum hat sie es nicht geschafft, dann über ja eine lange Zeit, eine lange Strecke oder bis heute noch zu existieren, sondern warum ist das gemündet in die Schrecken des Nationalsozialismus?
Können Sie da einmal sagen, welche Faktoren konkret ausschlaggebend waren bezüglich des Reichspräsidenten?
Ja, also wie gesagt, ein direkt gewählter Reichspräsident oder Präsident, ein Staatsoberhaupt, ist erstmal nicht das Problem. Das Problem ist natürlich zum einen, wie diese Macht sich ausgestaltet gegenüber dem Parlament. Und da gibt es den berühmten Artikel 48, den man in der Schule ja sehr frühzeitig mal lernt. Und dieser Artikel 48, das ist der Notstandsartikel. Und der legte fest in der Weimarer Reichsverfassung, dass der Reichspräsident unter bestimmten Umständen dann einen Notstand ausrufen konnte und dabei dann auch Rechte der Bürgerinnen und Bürger, Freiheitsrechte, weitgehende Rechte, staatliche Rechte dann auch für sich in Anspruch nahm und die Rechte der Bürgerinnen und Bürger einschränken konnte, die Freiheitsrechte einschränken konnte. Und dieser Artikel 48, der spielte dann auch gerade in der Endphase der Weimarer Republik eine entscheidende Rolle, als dann faktisch das Parlament gar nicht mehr gegen den Reichspräsidenten ankam, obwohl die Verfassung da durchaus ihm Chancen gegeben hätte. Es ist nicht so, dass der Reichstag völlig machtlos war, sondern der Reichstag hätte auch die Notstandssituation aufheben können. Das hat der Artikel 48 auch hergegeben. Allerdings gab es dann wiederum den Artikel 25 der Reichsverfassung, der festlegte, dass der Reichspräsident den Reichstag auflösen konnte. Und diese Kombination von 48 und 25, die war problematisch, weil sie den Reichspräsidenten in eine sehr starke Machtposition gerückt hat.
Unabhängig von dieser sehr problematischen Kombination gibt es ja noch Punkte, die konkret auch das Parlament schwächen. Also warum das Parlament nicht als trotzdem starker Akteur auftreten konnte. Welche waren das zum Beispiel?
Ja, tatsächlich hätte das Parlament durchaus dem Reichspräsidenten Paroli bieten können, wenn es nicht strukturell einfach auch schwach war. Es war strukturell schwach, zum einen aufgrund der Tatsache, dass es keine 5%-Hürde gab. Und insofern konnten auch sehr viele kleine Parteien in das Parlament hineingelangen. Ein zersplittertes Parlament ist immer ein schwaches Parlament, weil es schwer ist, Mehrheiten zu bilden. Mehrheiten zu bilden war damals sowieso schwer, positive, konstruktive Mehrheiten zu bilden. Wir hatten eher eine Mehrheit auch von politischen oder von Demokratiefeinden im Parlament von rechts und links, die dann eine negative Mehrheit gebildet haben. Das heißt, die prodemokratischen Kräfte hatten Schwierigkeiten gehabt, überhaupt eine positive Mehrheit, eine stabile Mehrheit im Reichstag herzustellen. Und das hat den Reichstag geschwächt. Es hat ihm die Macht genommen, die er eigentlich gehabt hätte.
Über den Reichspräsidenten bzw. den Bundespräsidenten sprechen wir auch nochmal in einer anderen Folge. Jetzt konkret, das haben Sie gerade genannt, es gab auch negative Kräfte im Parlament. Wenn wir uns das heute vorstellen, dann ist das recht in recht weiter Ferne. Was hat denn vielleicht auch damals dazu geführt, dass es überhaupt antidemokratische Parteien in das Parlament geschafft haben?
Ja, dazu muss man sich, glaube ich, auch mal den Kontext der ganzen Weimarer Republik anschauen. Denn die Verfassung selbst, die war ja demokratisch, freiheitlich, die hätte auch funktionieren können. Aber irgendwie passte die Verfassung nicht zur Zeit oder zur politischen Kultur, die damals vorherrschte. Und das ist etwas, was immer wieder auch die Historiker unterstreichen, dass wir ein Problem mit der politischen Kultur der Weimarer Republik haben oder damals die Menschen hatten. Nämlich eine Demokratie ohne Demokraten. Das ist das, was man so als Schlagwort immer wieder hört und was kennzeichnet, dass man zwar demokratische Strukturen und Institutionen hatte, dass es aber an den Menschen fehlte, diese Institutionen und Strukturen zu füllen. Und das betrifft nicht nur die Bürgerinnen und Bürger, also sie waren das Staatsvolk damals, sondern gleichermaßen auch die Eliten. Die Eliten in der Wirtschaft, die Eliten in der Politik, die Richtereliten, die militärischen Eliten, all diese haben gefremdelt mit der Demokratie, mit der Weimarer Republik. Und das hat dazu geführt, dass dieses System nicht so stabil war, wie es hätte sein können oder sollen. Und hat dann auch zum Ende der Weimarer Republik geführt.
Haben wir denn heute im 21. Jahrhundert eine Demokratie mit Demokratinnen und Demokraten?
Ja, ich glaube, dass wir heute in einer anderen Situation sind als in der Weimarer Republik. Es ist in den letzten Jahren immer wieder gefragt worden, wiederholt sich Geschichte? Sind wir doch in Weimar? Schon in den 70er, 80er Jahren der Bundesrepublik Deutschland war es so, dass man gesagt hat, Bonn ist nicht Weimar, also der damalige Regierungssitz. Und man kann sagen, Berlin ist auch nicht Weimar. Geschichte wiederholt sich nicht in der Form. Wir haben eine ganz andere politische Kultur, eine andere demokratische Kultur, ganz andere Kontextbedingungen. Dazu gehört übrigens auch die Europäisierung, die dazu geführt hat, dass Deutschland nicht mehr zu denken ist außerhalb eines europäischen Kontextes. Und das ist auch damals nicht so gewesen. Damals haben wir eine ganz starke, noch immer nationalstaatliche Struktur und Abgrenzung gehabt. Und von daher, nein, die Rahmenbedingungen sind andere, was aber nicht bedeutet, dass man nicht aufmerksam und genau hinschauen muss, wenn es darum geht, wie sich die Demokratie weiterentwickelt und vor allen Dingen, wie sich die politische Kultur in Deutschland weiterentwickelt.
Dann gehen wir jetzt trotzdem nochmal zurück ins 20. Jahrhundert. Wir haben gerade länger über Problematiken der Weimarer Republik geredet und zu Beginn hatten wir angekündigt, dass die Bundesrepublik, wie wir sie heute kennen, Konsequenzen aus diesem Scheitern gezogen hat. Was sind Grundprinzipien, die für die zweite deutsche Demokratie ab 1949 berücksichtigt wurden?
Also es lässt sich sehr schön im Grundgesetz ablesen, an der Verfassung, die dann 1949 verabschiedet wurde. Die Väter und Mütter des Grundgesetzes haben, glaube ich, sehr deutlich markiert zu Beginn, dass man aus der Geschichte gelernt hat, indem man im Artikel 1 des Grundgesetzes die Würde des Menschen als unantastbar deklamiert hat. Und das ist etwas, was sehr ungewöhnlich ist. Also, dass die Würde des Menschen, dass dieses Thema in einem Artikel 1 steht einer Verfassung, das ist ja weltweit einzigartig und auch in der deutschen Geschichte natürlich einzigartig und macht nochmal klar, dass man aus der Zeit gelernt hat, in der die Würde vieler Menschen ja angegriffen, verletzt wurde, massiv verletzt wurde in der Zeit des Nationalsozialismus nämlich und dass man gesagt hat, dass das darf das neue System nicht mit sich bringen, da muss es ja ein anderes Zielkriterium geben, da muss es ein anderes Prinzip geben, was alles überdachen soll.
Könnte man also sagen, das ist theoretisch die Wertebasis des Grundgesetzes und alles darunter hat sich dem dann anzupassen?
Das ist ein fundamentaler Wert, den das Grundgesetz setzt. Da finden sich noch weitere Werte, wenn es um die Staatsprinzipien geht, aber natürlich auch, die Würde findet sich auch in den Freiheitsrechten wieder, in den Bürger- und Menschenrechten wieder und vielleicht sogar auch in den Staatsprinzipien, die dann im Artikel 20 festgehalten werden. Dazu gehören ja die Prinzipien Demokratie, Republik, Sozialstaat, Bundesstaat, Rechtsstaat. Also gerade die Sozialstaatlichkeit verbindet sich unmittelbar mit der Frage der Würde des Menschen. Also Menschen sollen ein würdevolles Leben führen können. Und dazu muss auch der Staat mitsorgen, aber auch die Mitbürgerinnen und Mitbürger müssen dafür sorgen. Es soll ein demokratisches System sein, ist klar, also das Volk soll regieren, die Herrschaft geht vom Volk aus. Es ist eine Republik, in der es keinen Monarchen gibt, keine Monarchin, auch wenn es da immer wieder Gedankenspiele gibt, aber wir haben einen gewähltes Staatsoberhaupt, einen Präsidenten. Bundesstaatlichkeit bedeutet, dass man Länder und eine Bundesebene hat. Das sieht man ja in vielen Situationen, dass es eine Rolle und eine sehr starke Rolle in Deutschland spielt. Und schließlich ist Deutschland ein Rechtsstaat. Das heißt, alles, was staatlich geschieht, muss auf der Grundlage von Recht und Gesetz stattfinden. Und das ist ein weiteres Grundprinzip, das wir haben.
Ich würde jetzt mal sagen, diese Prinzipien würden nichts bringen, wenn man sie einfach so ändern oder aushebeln könnte. Was verhindert denn in der Bundesrepublik, dass ähnliche Erfahrungen wie zum Beispiel in Weimar gemacht werden? Also dass die demokratischen Grundsätze nicht einfach wieder eingeschränkt werden können?
Ja, also man schützt das, was man als demokratische Grundsätze bezeichnen kann. Übrigens gibt es dafür noch diesen Begriff der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, den man dafür gerne verwendet, der im Grundgesetz auch immer wieder auftaucht. Und das ist genau dieses... Das sind die Kerngrundsätze, die unsere Demokratie ausmachen und dazu gehören einfach auch die Mehrheitsregel, aber auch das Recht von Opposition, der Schutz von Minderheiten und Ähnliches. All das gehört in diesen Komplex der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und wer diese jetzt gefährdet, der ist ein Demokratiefeind und da gibt es Maßnahmen, aber diese Gefährdung wird auch selbst auch eingeschränkt durch die Ewigkeitsklausel in Artikel 79 Absatz 3 des Grundgesetzes. In dieser Ewigkeitsklausel sind nämlich bestimmte Elemente des Grundgesetzes geschützt. Dazu gehört beispielsweise auch die Bundesstaatlichkeit, die Demokratie, aber auch die Würde des Menschen. Artikel 1 kann nicht geändert werden. Das sind Sachen, die substanziell geschützt werden. Da reicht auch es nicht aus, wenn sie eine Mehrheit haben, Bundestag, Bundesrat. Normalerweise würde ja mit 2/3 Mehrheit Bundestag, Bundesrat auch das Grundgesetz geändert werden können, aber nicht in diesen Bereichen.
Jetzt haben Sie gerade die Gefährdung der Demokratie schon angesprochen. Gefährdung heißt, es gibt Demokratiefeinde, da muss man gegenarbeiten und diese dann ja einschränken, um also die Freiheit zu verteidigen. Das heißt, Freiheit einschränken, um Freiheit zu verteidigen. Das klingt paradox.
Ja, das klingt paradox und vielleicht wird es deutlich, wenn man so ein bisschen mal drüber nachdenkt, was da passieren kann. Also wenn man beispielsweise Parteien verbietet, die verfassungswidrig sind, die gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung kämpfen, dann ist es so, dass man damit natürlich auch gleichzeitig Freiheiten einschränkt, durchaus mit Recht und mit gutem Grund vielleicht, aber zum Beispiel die Möglichkeit, eine Partei zu organisieren, weiterzupflegen oder eine Partei zu gründen, kann damit eingeschränkt sein. Die Möglichkeit für Wählerinnen und Wähler, eine Partei zu wählen, ist damit eingeschränkt. Und das sind alles Freiheiten, die ja durchaus substanziell sind und nicht einfach nur kleine, minimale Freiheiten. Und deswegen ist so diese Frage, inwieweit schränkt man diese Freiheiten ein, um die Demokratie zu schützen, immer eine Abwägungsfrage. Nämlich auf der einen Seite, welche Konsequenzen hat das? Wie notwendig ist das? Also ist das verhältnismäßig? Und dann, wenn man über Verhältnismäßigkeit spricht, gibt es andere Möglichkeiten, diese Gefahr zu beheben? Und ja, ist es überhaupt angemessen von der Reichweite des Eingriffs her? Denn ist jede Form, jedes Verbot einer Partei oder von was auch immer, das ist ein massiver Eingriff und da muss man auch gute Gründe für haben.
Ja, das läuft ja unter dem Grundsatz, die Demokratie muss wehrhaft bleiben. Die Demokratie muss sich auch von innen gegen innere Feinde schützen können. Welche weiteren Mittel würden denn dem Staat zur Verfügung stehen, um Verfassungsfeinde zu bekämpfen?
Also es gibt noch die Möglichkeit, neben dem Parteienverbot, das wir auch in anderen Folgen thematisieren, glaube ich, noch die Vereine zu verbieten, die verfassungswidrig sind, die gegen die FDGO arbeiten. Die Verwirkung von Grundrechten ist eine Möglichkeit bei Einzelpersonen, die sich gegen die FDGO entsprechend agitierend betätigen. Das läuft dann teilweise mit dem Verfassungsgericht, über das Verfassungsgericht, beispielsweise das Parteienverbot. Teilweise können das auch die Innenminister machen. Dann haben wir Institutionen, die quasi in ihrem Namen ja schon die wehrhafte Demokratie tragen. Das sind die Ämter für Verfassungsschutz, die Aufgaben haben, nämlich die Verfassung zu schützen und Informationen darüber zu beschaffen, ob es irgendwelche Bestrebungen gibt, in Parteien, in Vereinen, in der Gesellschaft gegen die Verfassung zu kämpfen. All das führt dann dazu, dass wir insgesamt einen großen Komplex haben, den wir als wehrhafte Demokratie bezeichnen können. Und wie gesagt, nochmals mit auf der Grundlage der Ewigkeitsklausel, die sagt, dass das Grundgesetz in einigen Substanzen nicht geändert werden kann. Es gibt dann noch natürlich den Artikel 146 des Grundgesetzes, der am Ende steht, der nochmal sagt, also das Grundgesetz selbst, das kann nur abgelöst werden durch eine Verfassung, die wiederum vom gesamten deutschen Volke in freier Selbstbestimmung verabschiedet worden ist.
Mit welcher Absicht hat man damals denn den Artikel 146 ins Grundgesetz geschrieben?
Der Artikel 146 ist historisch bedingt gewesen. Man muss sich nochmal klar machen, dass damals, als die Verfassung verabschiedet wurde, 1949, diese Verfassung ja nur für die westdeutschen Länder gelten sollte, weil es eine Entwicklung hin zu zwei Staaten gab. Die ostdeutsche Besatzungszone, die sowjetische Besatzungszone hat sich abgetrennt und hat einen eigenen Staat gegründet, die DDR. Und als die westdeutschen Politikerinnen und Politiker vor der Aufgabe standen, eine neue Verfassung zu schreiben, haben sie immer gesagt, okay, wir wollen aber immer die Option noch berücksichtigen, dass wir irgendwann mal als gesamtes Volk, als deutsches Volk nach einer Vereinigung hier uns eine neue Verfassung geben. Als es dann 1989/90 dann zur deutschen Einheit kam, war es so, dass man den Artikel 23 benutzt hat. Das war der Beitrittsartikel. Auch das war eine Möglichkeit, das Grundgesetz auf die Länder der damaligen DDR auszuweiten. Und insofern ist der 146er damals nicht gezogen worden. Da gab es auch Diskussionen drüber, aber man hat dann eine Verfassungskommission eingesetzt, die Aufgabe hatte, die Verfassung nochmal zu revidieren. Das ist dann auch in den nächsten Jahren gemacht worden. Man hat dann entschieden, den 146er in der Verfassung drin zu lassen, also den gibt es heute noch. Der 23er, der ist aufgehoben worden. Da gibt es jetzt mittlerweile Regelungen hinsichtlich der europäischen Integration, die dort zu finden sind.
1989, 1990 stand dann also nochmal die Frage im Raum, ob man sich vielleicht eine neue Verfassung geben soll. Verfassung, Grundgesetz, warum heißt das Grundgesetz jetzt Verfassung oder warum hat man das damals nicht geändert?
Ja, tatsächlich hat man, als die Verfassung 1949 verabschiedet wurde, es ganz bewusst Grundgesetz genannt, um klarzumachen, dass es sich um eine vorläufige Verfassung handeln sollte. Das Grundgesetz hat sich aber als Begriff und in seiner Substanz so etabliert in der Bundesrepublik und dann auch in den neuen Ländern, dass man gesagt hatte, das ist ein genialer Name, den kann man beibehalten. Jeder kennt ihn, jeder weiß, dass das Grundgesetz unsere Verfassung ist. Man muss es nicht erläutern. Und wenn wir uns die Umfragen anschauen, dann ist es tatsächlich so, dass das Grundgesetz auch als Grundgesetz eine sehr hohe Akzeptanz in der Bevölkerung findet. Und auf der Grundlage hat man den Namen nicht geändert. Es heißt heute noch so und jeder weiß, was damit gemeint ist, nämlich die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland.
Also die Deutschen sind weiterhin zufrieden mit ihrem Grundgesetz und dieses Grundgesetz ermöglicht einige Einschränkungen, um die Demokratie zu verteidigen, um die Bundesrepublik Deutschland wehrhaft zu halten. Darüber haben wir heute unter anderem geredet. Einige der angesprochenen Punkte vertiefen wir in weiteren Folgen dieses Podcasts, zum Beispiel in der Folge zum Bundesverfassungsgericht. Da thematisieren wir ausführlich seine Rolle im politischen System und wann und wo es eingreifen kann. Schickt uns Feedback zum Podcast gerne an die Mail politik2@phil.hu.de. Wir verabschieden uns an dieser Stelle und hören uns hoffentlich bald wieder.
Tschüss, bis dann.
Ciao.